der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge 34, heute am 15. Juni 2023. Herzlich willkommen also zu dieser neuen Folge unseres Politik-Podcasts mit Augenzwinkern. Und ich grüße an der Stelle, an der in Magdeburg immer sitzt Sebastian Hengstmann, begrüße ich Sebastian Hengstmann.
Hallo Tillmann, ich begrüße Tillmann, Lucke, diesmal wieder in Berlin.
Ja, und da muss...
Kurze Frage, Tillmann, Eva in Mirias Res gehen, wie der Grieche sagt. Wie war dein Festival?
Oh, das war toll. Das war wirklich schön. 5 Abende am Stück mit insgesamt 10 Kollegen. Zuschauerzahlen hätten ein bisschen besser sein können. Da gibt es ja immer die Ausrede, Wetter, oder es gibt eigentlich immer die Ausrede, ja, also bei mir geht es gerade heute nicht. So, kennst du ja selber. Insofern kann man zufrieden sein. Das Theater Lindenhof ist auch wirklich ein toller Spielort und fand es wirklich toll. Es gibt irgendwie eine Ausnahme und ich weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnen soll, aber ich mach's einfach mal. Ein Kollege, also Severin Gröbner, hattest du den schon mal persönlich kennengelernt?
Nee, habe ich noch nicht. Ja. Also man kennt sich von Plakaten.
Oh. Genau. Also da denke ich mir, ich kannte den vorher auch nicht persönlich, da hat die Agentur war auch einverstanden, aber den würde ich nie wieder einladen, muss ich sagen. Also wie der sich hinter der Bühne verhält.
Also künstlerisch oder menschlich?
Naja, es ist ja nicht so, dass hier der große Superstar antreten würde, der sich dann der hinten die Sau rauslasten könnte. Einfach von Anfang bis Ende, ich habe ihn vom Zug abgeholt, wieder hingebracht, also von Anfang bis Ende wie Dreck behandelt. Das ist irgendwie, das habe ich noch nie, ich habe so einen Kollegen noch nie kennengelernt. Weiß nicht, ob man
trampeln muss, wenn aber, das aus dir raussprudelt, du erzählst ja keine Unwahrheiten.
Nee, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der zum nächsten Veranstalter so als toll freundlicher Typ hingeht. Also das ist ja irgendwie, scheint auch so eine Störung in der Selbstwahrnehmung zu sein, denn wozu hat man das nötig? Also ich meine, alle anderen fanden es geil, haben sich bei mir bedankt hinterher, haben mir nochmal geschrieben, tolles Erlebnis. Umgekehrt fand ich das ja auch und so. Naja, aber das darf das nicht trüben, das war wirklich eine schöne Sache. Und Zuschauer waren auch zufrieden.
Schön.
Würde ich jederzeit wieder machen, wenn wieder Fördergeld eintrudelt. Davon hängt es ja immer ab.
So. Wo hast du das her, das Fördergeld? Kulturstaatsministerium?
Genau, das war noch das allerletzte, was übrig war von Neustadt Kultur. Mhm. Also es wurde ja mehrmals aufgelegt und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich das bekommen. Und da war noch Geld übrig, wegen dieses weil der letzte Herbst so schlecht war von den Zuschauerzahlen. Gab es also ein bisschen Einsparungen, weil ich da ein paar Veranstaltungen abgesagt habe. Und dann gab es die Möglichkeit, diesen Zeitraum zu verlängern, den Förderzeitraum. Und der geht jetzt bis Ende Juni. Also da hatte ich eben die Möglichkeit, dann einen Termin zu finden, der jetzt im Juni liegt.
Na dann Ranwecke, vielleicht könntest du andere Töpfe anzapfen. Es gibt ja, das Krasse ist ja, es gibt ja noch Töpfe. Man müsste nur irgendjemanden finden, der Zeit und Nerven hat, sich damit zu beschäftigen. Tillmann.
Genau, also das ist klar. Oft wird ja viel weniger abgerufen als gedacht. Und ich habe ja auch schon mal, das kann ich ja auch mal erzählen, ich wollte ja eigentlich auch diesen Sommer wieder ein Festival in Bretzfeld machen, da wo das Festival eigentlich beheimatet ist oder wo ich beheimatet bin. Habe mich da bei der sogenannten Baden-Württemberg-Stiftung beworben. Habe das Geld, die Zusage auch bekommen, allerdings nur 3/4 des zugesagten Geldes und verbunden mit einem Fördervertrag, der in einem aggressiven Ton geschrieben ist. Also so, wenn du hier ein Komma vergisst, dann gibst du das Geld zurück. So in dem Stil. Also
nicht ein Komma. Das kenne ich.
Ja, aber das kann man ja eigentlich, also man steht ja mit dem Risiko da Also da steht also ellenlang drin, was alles nicht gefördert wird, was ausgeschlossen ist und so weiter. Und natürlich ist so ein Festival ja eine Gesamtheit. Natürlich kann ich sagen, dass die Sachen kosten im Einzelnen so viel und jetzt muss man die Sachen berechnen, die halt reinfallen und welche, die rausfallen und so weiter. Kann man alles machen. Aber also diese extreme Bürokratie und dann aber auch verbunden mit so einer, wir wissen alles besser. Also sie wollen immer alle Werbemittel haben zum Absegnen, damit ihr Logo perfekt drauf ist, weißt du? Und stell dir mal vor, das Logo von, also jetzt frage ich dich mal, wie viele Bindestriche hat die Baden-Württemberg-Stiftung? Also wie viel hat sie offiziell?
2 vermute ich.
Ja, also wenn ich so frage, hat sie wahrscheinlich nicht zwei, sondern eins nur. Sie hat nur zwischen Baden und Württemberg und die Stiftung ist dann wieder so als Anglizismus quasi als Wort.
Und wenn das falsch ist, dann musst du das Doppelte der Fördersumme zurückzahlen.
Ja, genau. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich heimlich, weil es geht ja gegen meine Würde, ob ich da heimlich so einen Bindestrich reinfake. Aber da habe ich gedacht, oh, das ist ja schon strafwürdig. Und so ein, das ist wirklich, da habe ich mich dann entschieden, das Geld nicht anzunehmen, weil es war ja dann auch drei Viertel der Summe. Und das heißt, man muss alle, da, bitte schicken Sie einen neuen Kosten- und Finanzierungsplan. Ja, kann man natürlich mal so aus dem Ärmel schütteln. Genau. Viele Kosten kann man ja nicht reduzieren. Heißt, was wird am Ende reduziert? Jetzt ist die Quizfrage an dich.
Die Gagen.
Oh, ja. Also diese Haltung gegenüber Künstlern, ja, das ist natürlich, das wollen wir natürlich total gern. Also okay, es gibt, wie gesagt, Geld, es gibt aber oft eben so Sachen, das schließen wir aus, dass das oft eben auch so, ja, wir fördern nur Soziales oder wir fördern nur das und das und ja, die Kleinkunst ist halt wirklich eher am Ende der Nahrungskette.
Da kurz mal reinschwanken darf. Wir haben ja auch ein Kleinkunstfestival gehabt vor Corona. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, das wieder aufleben zu lassen. Das sogenannte Magdeburger Vakuum, wo du ja auch schon ein oder zwei Gewinner jetzt bei dir sozusagen jetzt auch beim Zungenspitzer-Festival da hattest. Zum Beispiel Michael Feindler oder Benjamin Eisenberg. Das ist ein Wettbewerb. Und da wurden wir auch von unserer geliebten Heimatstadt, über die ich mich eigentlich wirklich nicht beschweren kann. Das muss ich wirklich sagen. Die Stadt steht eigentlich ganz gut hinter uns. Aber da haben wir es auch mit 1.000 Euro gefördert worden. Was ein schlechter Scherz. Nee, 500 war es, glaube ich. Egal. Also es ist ein schlechter Scherz bei einer mittleren fünfstelligen Gesamtsumme. Egal, wir mussten die Fördermittel zurückzahlen, weil wir die Zusage noch nicht hatten, aber die Flyer rausgingen. Ja. Und da hatten wir die Stadt Magdeburg als Sponsor mit drauf, haben aber nicht runtergeschrieben, Änderungen vorbehalten. Oder
ach, das wäre es gewesen.
Änderung also das heißt, wir haben das Logo der Stadt Magdeburg draufgebracht, obwohl wir nicht wussten, ob die uns jetzt wirklich fördern oder nicht. Und das hat die so angepisst, dass sie sagen, nee, Fördermittel müssen zurückgezahlt werden.
Das ist ja eigentlich besser, als wenn man es vergisst, als wenn man es vergisst. Dass, wenn es
ja, fördern, aber es ist bürokratisch gesehen falsch.
Genau. Und es ist ein sogenannter vorzeitiger Maßnahmenbeginn. Und das ist eigentlich
genau, das war das Problem.
Das Schlimmste, was man auf dieser Erde tun kann. Ein vorzeitiger.
Das ist richtig.
Ja, und aber wie viel war das? Konntet ihr
1.000.
Ja, okay, das geht ja gerade noch. Aber es ist ja einfach so, weißt du, so diese, so, das sind dann die Gründe.
Und ja, genau. Und das regt mich auch tierisch auf.
Und die haben
allen Verantwortlichen von der Stadt, mit denen ich gesprochen habe, was, warum habt ihr nicht mal was gesagt und so. Wo ich dann aber sage, nee, pass auf, wenn ihr eure Beamten nicht im Griff habt.
Ich denke inzwischen auch so, also weil man, also die Leute, sag ich mal, die Person, die sich im Rathaus für einen interessiert, ist der Chef. Der Bürgermeister und sonst keine Sau.
Genau.
Die wissen natürlich, also wenn man da so ein Projekt hat, eine Halle mietet oder so, die haben ja alle Kenntnis davon, weil man mit denen dann telefoniert, die Verträge macht. Aber von denen würde ja keiner auf die Idee kommen, da mal abends privat hinzugehen.
Wahrscheinlich nicht.
Und natürlich bei mir ist es immer so, dann lade ich halt den Bürgermeister, diesmal war eben der Bürgermeister in Urlaub, da kommt dann die Stellvertreterin. So, das hatte ich bisher zum Glück immer. Dass diese Person halt immer kam. Aber es ist mir vollkommen klar, dass niemand anders kommt. Und wenn man die nicht auf ihrer Seite hat, dann geht es gar nicht. Aber die könnten natürlich auch einwirken, zu sagen, oh, hier, sorry, wir korrigieren den Bescheid mal. Also so viel Macht haben die ja dann schon.
Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, zum Beispiel unsere derzeitige Kulturbeirrordnete, die war das damals noch nicht. Die würde, also unter der wäre das, glaube ich, nicht passiert. Wir haben ja dadurch, dass wir dieses Kulturnetzwerk in Magdeburg haben, auch einen relativ guten Draht, einen sehr professionellen, aber einen relativ guten Draht. Also man kennt sich quasi. Wir haben zum Beispiel auch, das muss ich auch dazu sagen, dass gerade die Amtsleiter der Stadt Magdeburg auch zu uns ins Programm kommen tatsächlich. Mhm.
Okay, und bei euch
was
ist natürlich
ein ganz großer Vorteil ist, ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zu tun hat, die zuständige Steuerprüfungsabteilung des Finanzamts kommt auch sehr gern zur Weihnachtsfeier zu uns.
Ja, bei euch, also in Magdeburg, also groß, dass da sich mehr als eine Person im Rathaus dafür interessiert, ja.
Wahrscheinlich. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Das war ein blöder Zufall. Ja. Das war vor 4 Jahren oder so. Aber wir haben uns da wirklich mächtig drüber geärgert, weil die Stadt gibt eh schon nur einen Mückenschiss dazu.
Ja, eben. 1.000, das ist ja ein Witz.
Ja, und dann auch noch wegen so einem Scheiß.
Ja, und auch diese, also das muss halt alles in ihrem Schema F funktionieren und dass natürlich eure Veranstaltung beworben werden muss, dass sie auch rechtzeitig beworben, dass man nicht nach der Veranstaltung die Flyer rausbringen kann und so weiter. Das ist denen alles egal, weil das hat so zu funktionieren. Oft gibt es ja auch noch das Jährlichkeitsprinzip, da hättet ihr ganz Pech, weil ihr immer im Januar wart.
Genau.
Ihr dürft quasi auch die komplette Planung, ja, die Kollegen erst im Januar einladen, ja, welcher Kollege hat dann Zeit und so weiter. Also das, da ist halt die Frage, wie sollte es sich so, also wir haben ja in Deutschland eh ein Bürokratieproblem und seit ich selber Veranstalter bin, weiß ich auch umso besser, was das ist. Also, genau. Aber wie gesagt, wenn man den Mut hat, sich mit diesen Chefs da zu reden, die Bürgermeistern, also die sind noch am ehesten, die haben ja am ehesten ein Verständnis für so ein Projekt auch. Und,
genau.
Naja, okay. Aber jetzt nochmal die Frage, wie war es bei euch? Wie war eure Premiere?
Also Premiere war super, die Kritik war auch wirklich grandios, muss ich sagen. Die Verkaufszahlen sind bis jetzt sehr beruhigend. Das heißt, du willst ja auch noch kommen. Ich empfehle dir einen Freitag oder einen Sonntag, wenn du das besuchen kommen möchtest, mit deiner, mit der Frau, die bei dir ab und zu mal ist. Sehr gern.
Ja.
Freitage hängen komischerweise. Frag mich nicht, warum.
War früher nicht so, oder was?
Nee. Naja, nun sind die Wochentermin, dadurch, dass wir jetzt früher anfangen, also wir fangen jetzt immer 20 Uhr an, nicht 21 Uhr wie die letzten Jahre, sind die Wochentermine auf einmal total begehrt.
Ja, aber ihr habt so wenig, ihr fangt ja immer donnerstags an, oder?
Ja, das, weil früher waren Wochentermine, haben wir meistens so vor 70, 80 Leuten gespielt, ja. Dann haben wir dann gesagt, dann reduzieren wir mal extrem die Wochentermine, ja. Und haben die Wochenenden hochgeschraubt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen. Ja. Vielleicht gehen wir wieder auf 6 Wochen. Wir sind jetzt auf 7 Wochen gegangen, weil wir das mit dem Technikmuseum Gott sei Dank machen können. Weil denen ist, so blöd wie das klingt, relativ egal ist, was auf dem Freiland, also ob wir da eine Woche länger spielen oder nicht. Mhm. Solange die Veranstaltungszahl gleich bleibt, ist ein Technikmuseum relativ egal. Mhm. Und dadurch haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf mehr Wochenenden. Also wir haben jetzt nicht mehr 6 Wochenenden, sondern 7 Wochenenden. Mit Wochenenden meine ich wirklich Freitag, Sonntag, Sonntag. Und dadurch sind die Wochentermine auf einmal total begehrt. Das ist alles seltsam. Mhm. Aber wirklich war wahrscheinlich, weil wir früher anfangen. Früher war es ja so, die Leute waren vor um 12 bei uns nicht raus. Ja. Und jetzt sind sie halt vor 11:30 nicht raus. Weil ja. Das Stück ist sehr lang.
Es nützt ja auch nichts, wenn man jetzt so eine, was weiß ich, so ein Feedbackzettel oder so macht oder fragt. Weil das ist nicht repräsentativ. Und
genau.
Ja, letztlich wird es mehr oder weniger Zufall sein.
Du, man muss da sowieso vorsichtig sein, was so Feedback betrifft. Mitbewerber von uns in der Stadt, wo wir auch lange gearbeitet haben, die haben sich immer von einer Beschwerde an der Kasse, ja. Haben die sich immer total irre machen lassen, weil das auf einmal alle Zuschauer der Meinung waren.
In der Distel war es auch so, dann kam irgendeine Mail, die ja offen, also da, wo ganz klar ist, also, die ist offensichtlich unbegründet, weil jemand nicht verstand, also unsere Show frisch gepresst zum Beispiel, da schrieb ein Zuschauer wütend, da werden ja nur Nachrichten vorgelesen. Ja, okay, also, okay.
Konzept.
Wir haben natürlich ein ähnliches Konzept wie die Heute-Show. Da gibt es eine Meldung, die gerade aktuell ist, und dann kommt etwas dazu. Ein Gag, den wir aus unserem geistigen Eigentum schöpfen. So,
genau.
Wenn da so ein Zuschauer so, also diese Denkleistung nicht erbringt, weißt du, und die Distel, die hat dann auch immer uns dann alle Feedback-Mails, da kommt ja selten was, aber immer weitergeleitet und dann immer auch noch über die Chefetage und so weiter. Wie beantworten wir das jetzt? Und da, wo man denkt, nein, beantworten ist schon mal falsch, weil so ein Arschloch. Das hat ja im Kabarett nichts verloren. Das wird ja immer alles falsch verstehen, mutwillig.
Okay, Moment. Und was wir auch uns angewöhnt haben, als wir noch ein Gästebuch hatten, oder auch bei Google, wir gehen so gut wie nie auf negative Kritik ein. Also zumindest nicht diese böswillige Kritik. Ja. Wenn sie konstruktiv ist, manchmal sagen wir, okay, danke für den Hinweis. Ja, ganz oft, also wir kriegen ja so gut wie keine negative Kritik. Toi, toi, toi. Mhm. Muss man ja einfach wirklich mal sagen. Also wirklich 99% aller unserer Feedback sind halt wirklich durchweg positiv. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Und wenn es aber so Trollgeschichten sind, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das heißt schon wieder gerülpst. Das tut mir leid. Heiko sagt, er kann unseren Podcast nicht hören, weil ich immer so viel rülpse am Mikro. Das liegt aber daran, dass ich so viel Luft schlucke beim Quatschen. Egal. Man darf nicht auf Trolleinträge antworten, weil das wollen die.
Ja,
die
ja.
wollen, dass darauf reagiert wird. Deswegen schreiben die das.
Es ist ja deren Lebenszeit oder deren Hobby, was ihren gesamten genau. Alltag ausfüllt. Ärger und Hass und Wut und Frust. Und wenn du jetzt quasi da mitmachst, und dann ist ja quasi Futter für sie oder sozusagen deren Hobby wird dann dadurch genährt. Ja.
Genau.
Und klar, es ist ja so, man will ja Zuschauer haben, die für die das auch ist. Und wenn dann jemand sagt, okay, inhaltlich das und das, oder wenn er, was weiß ich, zum Beispiel, oft ist es ja so, das wird einem dann mündlich gesagt, der Ton war schlecht oder so. Das kann,
genau.
Da weiß man auch immer nicht, wie weit das zutrifft, weil man macht ja vorher einen Soundcheck, und Techniker in der Regel wissen ja, wie sowas dann auch quasi sich mit, wenn Publikum reinkommt, wie sowas sich verändert. Also der Soundcheck preist das ja immer mit ein. Und natürlich kann nicht jeder Platz genau gleich gut hören.
Und oder
oft
sehen.
Oft sind ja die mit Hörproblemen auch ganz weit hinten oder was auch immer und dann beschweren sich. Also ja. Da muss man, da kann man freundlich nicken und dann sagen, okay, ja aber als ob man das noch nie gehört hätte, ja, okay.
Naja, das Grundproblem ist auch, dass die Leute das ganz oft falsch verstehen. Also sprich, wir haben zum Beispiel, in Waldbach haben wir auch in der Kirche gespielt, mhm. Ne? Haben wir da verstärkt oder unverstärkt?
Verstärkt.
So, und in Kirchen ist ganz oft das Problem, dass die Leute hinterher zu uns kommen, sie müssen mal lauter machen, wir verstehen sie nicht. Ja. Das haben wir mal einen Kalbe gehabt in der Kirche und dann hat der Techniker gesagt, pass mal auf, ich mach mal leiser. Und dann haben wir die Anlage leiser gemacht und auf einmal haben die das besser verstanden. Und das liegt einfach daran, dass eigentlich Anlagen in Kirchen, Tonanlagen, eigentlich komplett ungeeignet, es gibt spezielle Kirchenanlagen, aber durch den Hall und durch die Größe des Raums soll man in Kirchen eigentlich so fern es stimmlich irgendwie möglich ist, sogar unverstärkt sprechen. Weil die Kirchen, das wissen wir, sind meistens im 14., 15., 16. Jahrhundert gebaut. Ja. Da gab es noch keine Mikroanlagen. Und die Kirchen sind so gebaut, dass vom Altarplatz aus eigentlich alles zu hören ist, wenn man vernünftig spricht.
Ja, grundsätzlich kann man sich natürlich fragen, wie hat sowas überhaupt, oder wie Politik, Parlament, wie hat es im 19. und 18. Jahrhundert funktioniert? Genau. Da hat man geredet.
Die haben ja nicht umsonst in der Paulskirche getagt damals.
Da hast du auch wieder recht. Könnte man sich überlegen. Weil die eben... Ja, und es gibt, da fällt mir ein, es gibt von Bismarck ein schönes Bild von 1888, so steht im Deutschen Historischen Museum, wie er eine Reichstagsrede hält und alle hängen ihm so an den Lippen. Also das ist nicht so, dass die dann in den Reihen sitzen, die Kollegen, sondern die hocken alle so davor oder beugen sich so alle so ins Bild rein.
Weil sie ihn so toll finden.
Genau, könnt ihr jetzt da beobachten?
Nein, natürlich, Bismarck hat ja die ganze
Zeit. Das war so eine Wurst.
Es gibt eine Tonaufnahme von Bismarck. Es gibt tatsächlich eine Tonaufnahme so eine von Bismarck. Ja. Und darum übrigens hat ja Hitler und auch man wundert sich ja, dass auch Scheidemann oder Stresemann oder so, wenn man die hört, die sprechen alle wie Hitler. Das liegt aber nicht daran, dass sie den Führer so toll finden, sondern dass du in den 20er Jahren so im Radio sprechen musstest, damit die Mikrofone, die damals eine ganz schlechte Qualität hatten, dich auch verstehen. Die berühmte Hundenrede von Kaiser Wilhelm II. Ist auch in diesem Duktus. Es gibt keine Parteien mehr, es gibt nur noch Deutsche.
Da muss ich dich korrigieren, die Hundenrede war 1900 zum Thema Strafexpedition nach China. Ja, was du meinst, die Burgfriedensrede, also die am 4.
Egal.
August
14. Auf jeden Fall haben die alle so geredet, weil die so schlecht zu verstehen. Und natürlich kann man jetzt so wie locker, dieses lockere Gespräch, was wir jetzt hier zum Beispiel führen, könntest du in einer Kirche so nicht, da bräuchtest du Verstärkung. Aber damit will ich jetzt sagen, Beschwerden über Tonfehler werden ganz oft missverstanden, weil die Leute, so blöd wie das klingt, keine Ahnung haben. Was ja okay ist, sie sind ja keine Toningenieure. Mhm. Und ich finde, unser Ton wird auch von Jahr zu Jahr besser im Sommertheater, weil wir ganz oft die Probleme, und wir haben eine relativ gute Akustik, du darfst nicht vergessen, obwohl wir Open Air spielen, wir haben sogar im allerersten Jahr, haben wir sogar ohne Mikrofone gespielt. Das war mit der Musik dann sehr schwierig, weil wir mussten extrem leise spielen, aber es geht. Also du verstehst unter diesem Schleppdach, verstehst du theoretisch auch alles ohne Mikrofon.
Genau, es ist ja eine Bühne mit Dach und das Dach geht ja quasi über in so eine Art Vordach vom Museum. Also letztlich ist
überall
was drüber.
Und das ist auch der Grund, warum wir da spielen.
Weil es dann Regen geben kann und so weiter, ist nicht schlimm.
Ja. Also wir hatten bei der Premiere, hatten wir ein, wie wir hier sagen, ein übelstes Gewitter, wirklich, und wir konnten durchziehen. Das Einzige, was dann war, das war unter dem Schleppdach dann so laut vom Regen, dass wir die Mikrofone so aufruppen mussten, also nicht wir, sondern unsere Technik, liebe Matze und der liebe Clemens, so aufruppen mussten, da sagen wir mal, die Filigran-Gags oder die Pausen. Ich habe halt eine Nummer, da spiele ich Friedrich den Großen und da lasse ich sehr viel Pausen, weil der spielt einen Tag vor seinem Tod und er ist schon sehr dement. Und die Pausen konnte ich nicht lassen. Es ging nicht. Weil das wurde vom Regen so zugeballert. Das ist der einzige Nachteil, aber dafür, dass wir Open Air, wir mussten noch nie wegen Wetter eine Vorstellung ausfallen lassen. Ganz im Gegensatz zu den Kollegen vom großen Theater auf dem Domplatz.
Gut.
Wollte ich nur ganz kurz. Egal. So, pass mal auf, denn mal. Wir sind jetzt hier schon bei fast 20 Minuten. Wir haben noch nicht ein Wort über Politik geredet.
Ja, gut, Bürokratie. Das ist doch auch mal eine schöne, schöne Folge. Ich habe noch eine kleine, Korrektur nicht, sondern Ergänzung zur vorletzten Folge. Da wusste ich schändlicherweise nicht, wie das Wahlsystem in Spanien funktioniert.
Schäm dich.
Tut mir leid. Das hat sich inzwischen geändert, also jetzt weiß ich es. Es ist im weitgehendsten Sinne proportional. Es gibt also 50 Provinzen, dazu kommt noch Ceuta und Melilla, also auf dem afrikanischen Kontinent. Und die gelten als eine, also sagen wir 51 Provinzen, haben jeweils zwei Sitze fest. Und die restlichen Sitze des Parlaments, das sind dann nochmal, also 350 insgesamt, und 200, also 102 werden verteilt so, so wie das beim Senat in den USA ist, auch ziemlich genau die Anzahl. Und dann gibt es, also die restlichen 248 werden proportional verteilt, also von null quasi, also da gibt es dann Staaten, die null zusätzliche kriegen, weil sie so klein sind, also Provinzen, und dann gibt es Madrid als größte Provinz mit ja, vielen, und das heißt weitgehend proportional, die kleinen Provinzen sind leicht überrepräsentiert und alles,
ja nicht schlimm.
Alles läuft nach dem D'Hondt-System, sodass die dann doch wieder die großen Provinzen bzw. großen Parteien doch wieder nicht so unterrepräsentiert sind wie sonst. Also im
jetzt
Grunde
atmen unsere spanischen Hörerinnen und Hörer atmen jetzt auf, dass wir es endlich richtig gestellt
haben. Ja, genau. So, dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Also ich weiß nicht, Ankündigung sozusagen. Ich glaube jetzt mal fest an was. So ähnlich wie der Papst. also weiß nicht, ob das eintritt, aber ich sage jetzt mal, es könnte sein, dass der Papst in diesem Monat oder in den kommenden Wochen zurücktritt.
Wegen seiner Hüfte oder was?
Na, insgesamt. Er hat keinen Bock mehr. Er ist ja inzwischen auch älter als sein Vorgänger, Benedikt, zum Zeitpunkt des Rücktritts. Und sowieso als alle Päpste des 20. Jahrhunderts sowieso. Also im Grunde ist er jetzt auch so eine Ausnahmegestalt. Und der hat ja schon seit seinem ersten Amtstag immer wieder in diesen Flugzeugaudienzen immer darüber geredet, oh ja, ich drehe irgendwann zurück, ich gehe. Und ja, das kann jetzt sein. Es gibt nämlich den Weltjugendtag Anfang August in Lissabon und da ist ja der Papst immer zwangsweise mit dabei. Das gab noch nie einen, den gibt es seit den 80er Jahren, gab noch nie einen ohne Papst und quasi. Es gibt Vatikanexperten, die spekulieren, ob er also ermöglichen will, dass ein Nachfolger dahin fährt. Das hätte natürlich dann zur Folge, dass man rechtzeitig vorher, das Konklave muss ja auch nach einer Frist einberufen werden, seinen Rücktritt entweder ankündigt oder sofort vollzieht. Bei Benedikt war das ja damals quasi ungefähr 2 Wochen Zeit von der Ankündigung zum Rücktritt und dann nochmal gut 2 Wochen zum Konklave. Also das kann passieren. Das wäre dann eben in der nächsten Zeit. Und er hatte ja jetzt diese Operation, das heißt, die nächsten Tage ist er erstmal noch im Krankenhaus, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann bei einer seiner nächsten Ansprachen, also Mittwochs- oder Sonntagsgebet oder was da auch immer alles ist im Vatikan, was ankündigt, ja.
Ach krass. Das heißt, es wäre dann schon jetzt der zweite, also es wäre insgesamt in der Geschichte der katholischen Kirche erst der dritte Papst, der zurücktritt und
der freiwillig zurücktritt, genau. So im Mittelalter gab es eine Reihe von, naja, sagen wir mal, wo man dann aus dem Gefängnis heraus abdanken sollte.
Ja gut, okay.
Aber tatsächlich freiwillig war nur der Hadrian der VI. Und Benedikt der XVI. Ja.
Genau, okay. Und vielleicht wird es jetzt eine schöne Tradition, man weiß es ja nicht. Was machen dann eigentlich immer die Frauen der Pip? Naja, ist ja auch egal.
Die freuen sich damit. Oder die müssen ihn jetzt zu Hause bekochen. Weiß ich nicht. Also
so. Wird er sich dann in die gleiche Kemenate zurückziehen wie Benedikt der 16. oder wird er nach Argentinien zurückgehen? Man weiß es
ja,
nicht.
Ja, aber auch das ist ja übrigens ein Grund, weil er sagt, also ich glaube ihm, er wollte nie zurücktreten, während sein Vorgänger noch lebt, weil dann hätte man irgendwie als WG sich noch mehr angebieft als eh schon. Und das ist ja jetzt erledigt.
Aber meinst du, er hat gewartet, bis Ratze tot ist?
Naja, was heißt gewartet? Er hat, glaube ich, zu Lebzeiten von Benedikt einfach nicht zu Ende in Erwägung gezogen und dieser Aspekt fällt halt jetzt weg.
So, jetzt eine ganz kurze Frage, weil du bist ja quasi ehemaliger Raucher sozusagen. Also ich hab ja mein ganzes Leben nie geraucht. Also ich habe ja nie irgendwie kirchlich, aber du warst ja zumindest mal in der Kirche.
Sogar
in der katholischen, ne?
Nee, oder in der evangelischen.
In der evangelischen, na gut, das geht ja einigermaßen. Aber glaubst du, das war ein guter Papst, den Umständen entsprechend?
Naja, wenn man sich so anguckt, wen es noch treffen könnte. Also es ist ja, er ist ja so eine bizarre Mischung aus progressiv und reaktionär.
Genau. Was also, man ja sein muss als Papst.
Naja, nicht zwingend. Also
man muss die zwei Vorgänger sein,
sonst wird man waren fast komplett durchgehend reaktionär.
Ja, eben, das meine ich. Also ein gewisser Reaktionismus ist als Papst ja nötig.
Das muss man wohl sein. Und jetzt kann man überlegen, es heißt ja immer, oh, vielleicht gibt es einen aus Afrika. Ja, das sollte man sich nicht wünschen, weil in Afrika sind die größten Reaktionäre. Genau. Einfach weil, das ist die Oberschicht dort und die wollen, dass die Verhältnisse so bleiben.
Genau.
Was es dann für Favoriten gibt, aber meine
Hauptsache kein Deutscher. Immerhin
Franziskus war der erste Jesuit und die sind ja nun schon mal so ein Kaliber. Aber bei Homosexualität denke ich mir, da hat er sich auch nicht entschieden. Er hat am Anfang seiner Amtszeit ja sehr positiv geredet, gesagt, also wer bin ich, sie zu verurteilen, und dann, also aber alle Beschlüsse oder alle offiziellen Amtshandlungen gingen ja entgegen den Homosexuellen. Und
ja, logisch, er ist halt auch nur der Papst.
Ja, also da denke ich mir, er war sicher besser als sein Vorgänger, aber wieso, eigentlich müsste man so machen wie der Dalai Lama, der sagt, also nach mir soll es so ein geistliches Oberhaupt nicht mehr geben.
Ach, hat er gesagt, ja.
Also weiß nicht, ob seine Nachfolger sich dran halten, aber das ist erstmal der Plan und der ist ja nun auch schon fast 90.
Ja, aber schon in den 80er Jahren hieß es, die Kirche in Europas auf dem Rückmarsch, die Zukunft liegt in der dritten Welt. Und das ist ja so. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt das erste Mal in Deutschland, deutschlandweit, wie im Osten ja sowieso, aber auch deutschlandweit, seit 5 Jahren, glaube ich, dass wir weniger Christen als Nicht-Christen haben. Und das ist ja, und das wird sich ja nicht ändern.
Ja.
Also es wird ja immer weniger Mitglieder der großen Kirchen geben. Es ist einfach so.
Ja, also ich glaube, die westlichen Kardinäle haben nach wie vor so eine leichte Mehrheit in der Kardinalsversammlung. Aber das heißt ja nicht, dass, also letztes Mal war ja dann auch der nicht-europäische Papst dann gewählt worden.
Das erste Mal übrigens seit, weiß ich nicht, oder? Gab es das überhaupt schon mal?
Naja, es gab in der Antike durchaus Päpste aus der Provinz Afrika oder aus Syrien oder so, was ja nicht Europa ist. Aber richtig viel weiter weg als ein paar tausend Kilometer war es noch nie.
Genau, also er war quasi der erste Ausländer.
Ja. Ja, genau, das ist also so.
Okay, dann haben wir jetzt noch zwei große Möglichkeiten. Und
das Dumme ist jetzt sein potenzieller Nachfolger ist ja auch diese Woche gestorben. Also Silvio Berlusconi kann jetzt auch nicht mehr Papst werden.
So, wie ist das eigentlich? Ich habe mal diesen Film über diesen Papst mit Robbie Coltrane, der als Hagrid in den Harry Potter Filmen bekannt wurde. Es kann theoretisch jeder Papst werden, solange er irgendwie geweiht ist. Ne? Also ein einfacher Priester aus der Provinz könnte es theoretisch auch werden oder muss es ein Kardinal werden?
Der muss nicht mal geweiht sein, er würde dann geweiht vor seiner Papst quasi, wie ist das?
Also du könntest auch Papst werden?
Nee, also aber dann erst katholisch.
Also du musst katholisch sein, das ist die einzige Grundvoraussetzung.
Genau, und unverheiratet. Oder weiß ich nicht, ob man verwitwet sein darf, also beim Berlusconi.
Ja, darf man. Weil, es ist möglich, dass ein Papst Kinder hat. Oder dass ein katholischer Priester Kinder hat. Das ist möglich, solange das vor seiner Weihe als Priester stattgefunden hat. Geschieden sein darf es natürlich logischerweise nicht.
Genau, oder zumindest nicht geschieden, solange die Frau noch lebt. Also wenn man geschieden ist und hat die Frau dann aber danach umgebracht, dann geht's. Also jedenfalls
Warte, ich überlege gerade was. Nee, das kann ich jetzt hier öffentlich nicht sagen.
Papst Sebastian der Erste.
Genau. Wie würdest du dich nennen als Papst?
Ja, stimmt. Es ist ja quasi seit Jahrhunderten üblich, sich umzubenennen. du stellst Fragen.
Ich überlege gerade. Ich würde, glaube ich, Papst Augustus der Erste nennen.
Der Erhabene.
Ja, weil Sebastian ist griechisch oder hebräisch und heißt auch der Erhabene.
Ach so.
Also ich würde mich einfach nur latinisieren.
Ja, genau, also Tillmann heißt ja letztlich Mann des Volkes. Also wie Kabarettist eigentlich.
Ja, würdest du dich Populix der Erste nennen oder was?
Also frag mich wieder, wenn ich dann gewählt bin. Dann rufe ich dich an, dann hat man ja so ein paar Minuten, es gibt ja dann so diese Sultanen, die da quasi in allen Größen bereitgehalten werden. Bei Johannes dem 23. musste also ja quasi irgendwie noch was rangenäht werden kurzfristig. Und da hat man so ein paar Minuten, um sich da so ein bisschen zu sammeln. Benedikt, der war ja dann auch so kokett, hat hinterher gesagt, oh, ich habe dann gebetet, bitte lass das an mir vor. Ich meine, der hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, Papst zu werden. So ein Blödsinn eigentlich.
Da fällt mir noch die Sauerei mit Joachim Gauck ein, wo der im Taxi saß und von Angela Merkel angerufen wurde. Oh Mensch, Herr Gauck, wollen Sie nicht vielleicht Bundespräsident werden? Und er auflegte und den Taxifahrer weihevoll anguckte und sagte, Sie fahren den nächsten Bundespräsidenten.
So ein Arschloch, ey.
Ja, natürlich.
Ich meine, als ob der Schön. Taxifahrer das nicht einen Tag später oder abends dann selber erfahren hätte. Das wär, hätte
ist
doch
das
gereicht.
Scheißegal, aber allein schon diese Weihe, ihn anzusehen und zu sagen, sie fahren den nächsten Bundespräsidenten. Es soll wohl also, nicht ganz so pathetisch abgelaufen sein.
Als ich an der Stelle wäre einfach dann direkt an den Baum gefahren und dann wär's eine Schlagzeile geworden.
So, oder ich hätte einfach während der Fahrt aus dem Auto rausgetreten. Und ich sag mal so, es war ein Berliner Taxifahrer, das wäre wahrscheinlich unter Brauchtum gefallen. Genau.
So, also das...
Wollen wir noch über Trump reden? Oder?
Über Trump reden wir heute nicht, auf gar keinen Fall. Gut. Es okay. gibt tatsächlich die zwei Großthemen, die wir diese Woche hatten, nämlich oder diese letzte und diese Woche hatten, Asylreform und Heizungsgesetz, das machen wir dann irgendwann anders.
Naja, ich sag mal so, ich glaube, über das Heizungsgesetz brauchen wir nicht, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Es gibt jetzt auch schon die ersten Montagsdemos. Doch, Moment, da muss ich ganz kurz. Ich weiß, ein lieber Kollege von uns, der Martin Malenske, der schrieb mal irgendwas und sprach von der ehemaligen Kabarettistin Lisa Fitz.
Ja.
Was ich sehr lustig fand.
Ja.
reden wir jetzt von der ehemaligen Kabarettistin Monika Gruber.
Ja, also das ist.
Das voll... scheint ja als bayerische Frau im komischen Fach irgendwie zu sein, dass du irgendwann mal in die Schwurbler-Ecke abrutschst.
Naja, die ist ja nicht geimpft und ab da ging es bergab. Also.
Also wie ja vorher schon, die hat sich bei Dieter Nuhr, die sich schon auf die Bühne gestellt, also bei nur im ersten oder was nur im zweiten, ist ja auch egal, hat die sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, ich lasse mir meinen SUV nicht verbieten. Ja. Wo ich so dachte, hallo, geht's noch?
Ja,
ist ja okay, aber das kann ich doch als Kabarettistin nicht auf der Bühne sagen.
Ja, also das mag ja privat kann sie das ja machen. Das ist ja wirklich, es kommt ja keiner nach Hause und das ist ja auch gut so, dass man sagt, so, liebe Kabarettistin, was sagst du denn auf der Bühne? Jetzt gucken wir uns mal dein Privatleben an und streichen dir das und das raus. Hast du mal was gegen Fleischessen gesagt? So, jetzt Kühlschrank.
Nie wieder Fleisch.
Ja. Also das macht keiner. Das heißt, es gibt keinen Grund, dass sie ganz privat, dass sie sich dann so in den Widerstand setzt. Und das war ja jetzt auch zu merken, wie sie da geredet hat. Es war ja wirklich sowas von Hass erfüllt und sowas von, naja, so, ach, wir sollen hier umgebracht werden, kurz davor quasi.
Genau. Es geht nur um dieses scheiß Heizungsgesetz.
Von Vernichtung hat sie gesprochen.
Oh,
von Existenzen und so weiter, aber auch von Personen. Und so denken ja die Schwurbler, weil mit dem seit Corona gibt es ja, es ist ja wirklich Wahnsinn, wie soll man denn aus so einer Ecke rauskommen? Andererseits hat sie ja diese Fans und die sind ja viel treuer als jetzt diese Mainstream-Fans jemals waren.
Ja, natürlich.
Das heißt, genau. Es ist viel besser, diese 10% dieses Abschaum der Bevölkerung quasi zu bespielen.
Hallo.
Bespielen und auch Bücher, man kann Bücher schreiben ohne Ende, man kann alles, also massig Geld rausziehen, als jetzt für 90% interessant zu sein und mehr oder weniger zu fast 100% aller anderen Kabarettisten zu gehören.
Lebt die FDP seit 70 Jahren von?
Naja, das ist jetzt Quatsch. Aber ja, also über die muss man nicht reden. Das ist wirklich auch eine ehemalige.
Nein, und vor allem hab ich mir so gedacht, wenn Hubert Aiwanger komplett auf meiner Seite ist.
Nee, da würde ich tatsächlich sagen, Aiwanger ist von beiden Gruber und Aiwanger ist eher noch der Normalere. Das muss man wirklich sagen. Er hat sich dann impfen lassen und das war ja der Zweck dieser Argumentation, dass die Zweifler noch quasi auf die vernünftige Seite kommen. Ihm hat es nicht geschadet, er ist nicht gestorben, nicht schwer krank geworden, was auch immer. Weiß nicht, ob er überhaupt krank geworden ist. Also das heißt, er hat immerhin ihr was voraus und er ist tatsächlich, also er ist halt einfach eine Witzfigur, das muss man sagen. Wie er spricht.
Ja, aber immerhin Vizeministerpräsident von Bayern. Wobei das vielleicht Einstellungsvoraussetzung ist.
Kleiner Hörtipp. Aiwanger hat Anfang des Jahres ein schönes Interview mit dem Deutschlandfunk gegeben zum Thema Beschneiung von Pisten. Also das ist ja das Normale. Das Schneefeld. Beschneiung, genau. Die Moslems haben sich sofort gefreut, haben dann gemerkt, dass ein D weggeschnitten wurde. Aber ja, also dass man überhaupt sagt, Beschneiung, das muss sein. Dass man sich nicht mal fragt, okay, warum gibt es die Beschneiung überhaupt? Ja, wegen Klimawandel.
Genau. Nein.
Ja,
und so. Das ist eine
Werbeperiode. Also das ist sehr zu empfehlen zum Anhören.
Ist das bei euch in Berlin übrigens ist auch so? Bei uns in Sachsen-Anhalt, zumindest auf dem Land, geht es jetzt schon los. Und in NRW soll es ganz schlimm sein. Wasserrationierung? Wird jetzt schon über Wasserrationierung nachgedacht?
ich weiß nicht, ob das dann jemals kommt. Es wird ja jeden Sommer dann, ja, ich habe es ja noch nie erlebt, dass es wirklich, es heißt dann immer, man soll seinen Garten nicht sprengen und so weiter.
Genau.
Da sind dann die ganzen Selbstmordattentäter immer ganz traurig, aber ansonsten glaube ich nicht, dass das jetzt mehr ist als in früheren Sommern.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, da wir ja auch einen sehr verregneten April hatten und tatsächlich, obwohl wir jetzt schon wieder so eine Trockenperiode haben, mein Rasen immer noch relativ grün ist tatsächlich. Ja. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, obwohl ich spreng ja meinen Rasen auch nicht, ich habe das einmal gemacht, den Dreck im Garten.
Ja.
So, jetzt habe ich den Gig zweimal gemacht. Also du hast schon gemacht, das habe ich ihn gemacht. Nein, aber Rasen...
Also so macht man es, wir haben ja, machen ja hier auch ein bisschen Kabarettunterricht, so macht man es.
Genau. So.
Und jetzt haben wir. Ich habe noch zwei gute Nachrichten.
Oder hast du noch was Dringendes?
Zwei gute Nachrichten.
Okay, bitte.
Erstens, die Klimakrise ist eigentlich vorbei. Warum? Weil Greta Thunberg zum allerletzten Mal freitags geschwänzt hat. Und das, obwohl sie gar nicht mehr zur Schule geht. Also.
So.
Endlich geschafft. Sie kann jetzt endlich einen Job oder ein Studium anfangen.
Genau.
Oder zweitens. Boris Johnson ist ja als Abgeordneter, hat ja sein Mandat niedergelegt und dann ist es ja anscheinend üblich, dass frühere Premierminister, also weiß nicht, warum das nicht letztes Jahr war, also aus dem Amt schied, dann immer so eine Liste von Adligen benennen dürfen, die dann geadelt werden. Oder nicht nur, also nicht nur Sir oder Baron, sondern aber auch so Orden. Also das ist dann nicht, spiegelt sich dann nicht im Namen wieder. Also der berühmte Jacob Rees-Mogg, dieser, der eigentlich noch irrer ist als er, der ist jetzt Sir und noch cooler. Wow. Der Friseur von Boris Johnson erhält den Order of British Empire. Und das denke ich mir, das ist ja so eine Verachtung gegenüber dem Establishment, weil, also, dass diese Frisur jetzt preisgekrönt ist, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Der Friseur von Boris Johnson ist geadelt.
Ja. Es ist, noch witziger ist eigentlich nur, wenn man sagt, der Friseur von Angela Merkel hatte eine Glatze. Aber es stimmt ihr sogar auch.
Ja, stimmt. Ja.
Also die Welt der Friseure ist verrückt und damit könnten wir jetzt am Ende sein. Ja, und
ich bin durch. Ich habe nichts mehr. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an lucke@hengstmanns.de oder auf unserer Homepage. Und ich habe es jetzt nochmal überprüft. Es geht unter diese Folge, wenn ihr das auf unserer Homepage hört, auf lucke.hengstmanns.de oder schreibt eine sympathische WhatsApp an 03914225040. Feedback wäre nett. Ich habe jetzt nochmal unser Feedback der letzten Tage nochmal kontrolliert. Es kam natürlich nichts. Und wenn was kommt, ist meistens negativ. Tillmann redet zu viel oder Tillmann redet scheiße. Gott sei Dank kam noch nichts Negatives über mich. Aber wenn ihr was Negatives über mich schreiben wollt, schreibt dann info@h2so.de.
Gut, dann, wie war es diese Folge? Wie war es für dich? Kamst du zu Wort?
Wenn ich mir meine Ausschläge hier angucke, das sieht ganz gut aus. Wir werden es sehen. Ja?
Okay, gut, ich sehe den Ausschlag auch von hier auf deinem Gesicht, aber das ist so ein anderes Thema. Also dann macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche, tschüss.